Language allemand. Date, 04. Mars 2009. Das Basler Erdbeben von 1356. 1. Bernasconi Marco Frank Löcke. https beeilstyle.ch/2019/03/04/erdbeben Feuerwasser und andere Katastrophen 1. Das Basler Erdbeben von 1356. Zerstörung und Wiederaufbau. Archäologische und bauhistorische Spuren Marco Bernasconi und Frank Löcke Abbildung 1. Das große Basler Erdbeben von 1356 in einer fantasievollen Darstellung von 1904. Aquarell von Karl Jauslin, Muttenz. War das Basler Beben von 1356 tatsächlich die große, einschneidende Katastrophe, als die sie uns heute erscheint? Abbildung 1. Finden sich noch Spuren von Zerstörungen und Wiederaufbaumaßnahmen, die der Katastrophe eindeutig zuzuordnen sind? Sind Veränderungen im Baumaterial oder in der Konstruktion im Wiederaufbau feststellbar? Hat das Beben die Stadt insgesamt nachhaltig verändert? Schlug sich das Ereignis im Stadtbild nieder, entstanden zum Beispiel Freiflächen oder wurde gezielt in die Infrastruktur investiert? Diese Fragen standen am Anfang unserer Beschäftigung mit dem großen Basler Beben. Manches wurde bereits um 2006 angesprochen, anlässlich des 650. Jahrestags der Naturkatastrophe. Damals fanden umfangreiche interdisziplinäre Forschungen statt. Initiiert durch den Schweizerischen Erdbebendienst. Punkt 1 Im Folgenden sollen Ausgrabungen und Bauuntersuchungen für weitere Antworten herangezogen werden. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/erdbeben Feuerwasser und andere Katastrophen 2 Abbildung 2, Basel, Altstadt mit Vorstädten, Hauptstraßen, Stadtmauern und den im Text genannten Bauten und Ausgrabungen, Umzeichnung des ältesten Katasterplans von 1858 bis 70. zur Topographie Basels. Basels Topographie wird wesentlich durch den Rhein bestimmt, der das linksrheinische Großbasel vom rechtsrheinischen Kleinbasel trennt. Abbildung 2. Die vor 1225 erbaute Brücke blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die einzige feste Verbindung beider Stadtteile. Während das Gelände Kleinbasels weitgehend flach ist, wird jenes im Kernbereich Großbasels durch drei Anhöhen, nach dem Münster, der Peters- und der Leonhardskirche benannt, sowie das dazwischenliegende Tal geprägt. Hier fließt der Birsich, der nördlich des Münsterhügels im Bereich der Schifflände in den Rhein mündet. Dem Geländerelief folgen die Hauptgassen, die zu den Stadttoren führen. Ausgehend vom Marktplatz leitet der Parallelstrang der Freien Straße und der Gerbergasse beiderseits des Birsichs nach Süden, während der Spallenberg ein kleines Tal zwischen dem Peters- und dem Leonhardshügel für den Aufstieg nach Westen nutzt und der Blumenrhein am Rheinufer entlang nach Norden führt. In Kleinbasel verband die Rheingasse die Brücke mit dem Bläsetor im Nordwesten und dem https. beeilstyle.ch/2019/03/04/erdbeben Feuerwasser und andere Katastrophen 3 Rientor im Nordosten. Seit dem 13. Jahrhundert entstanden entlang der Ausfallstraßen die mittelalterlichen Vorstädte Großbasels, die bis 1400 durch die Äußerstadtmauer befestigt wurden. Martin Möhle, Abbildung 3. Vermutetes Epizentrum und überlieferte Schäden des Basler Erdbebens von 1356. Das Beben dem Basler Erdbeben gingen schwere Jahre voraus, so dezimierte 1338 eine Heuschreckenplage die Ernte am Oberrhein. Die folgenden Jahre brachten feuchte und kühle Sommer, die zu Überschwemmungen, Missernten und Hungersnöten führten. Punkt 2 Noch vor dem Ausbruch der Pest in Basel im Sommer 1349 wurden Basler Juden vertrieben und ermordet. Punkt 3 Schließlich brach 1354 ein Stadtbrand in Kleinbasel aus. Punkt 4 Das Beben von 1356 traf also eine Stadt, deren Bevölkerung und intakter Baubestand bereits deutlich verringert war. Das Epizentrum des Erdbebens lag vermutlich unmittelbar südlich Basels. Punkt 5 Die Bebenstärke wird auf 6,6 Magnituden auf der Richterskala geschätzt. Es war damit stärker als die verheerenden mittelitalienischen Beben der letzten Jahre in L'Aquila, MW 6,3, 6. April 2009, und Amatrice, MW 6,0, 26. August 2016. Der Zerstörungsgrad wird maximal mit der Stufen 9 angegeben. 12 Stufike M-Skala. 6 im Umfeld der Stadt sind vor allem Schäden an Burgen überliefert. 7 Die Erdstöße führten auch im Schweizer Mittelland und im Elsass zu Zerstörungen und waren noch in Paris und Speyer zu spüren. Abbildung 3. Merkwürdigerweise haben wir keine Schadensmeldungen aus dem heutigen Südwestdeutschland, wohl ein Quellenproblem. Dafür sind viele Schäden aus dem heutigen Burgund überliefert, die möglicherweise https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben-Feuerwasser und andere Katastrophen 4 aber auch durch andere Ursachen bedingt sind. 8 Diese Ungereimtheiten zeigen die Schwierigkeiten einer Rekonstruktion von tektonischen Ereignissen Jahrhunderte nach ihrem Auftreten. Trotzdem kann anhand des Quellenmaterials 9 ein ungefährer Ablauf der Geschehnisse am Lukastag, dem 18. Oktober 1356, rekonstruiert werden. Ab nachmittags traten erste Stöße auf, gefolgt vom Hauptbeben gegen 9 Uhr abends. Zu dieser Zeit hatten sich wohl die meisten Einwohner vor die Tore der Stadt geflüchtet, sodass sich die Opferzahl in Grenzen gehalten haben dürfte. 10 Augenzeugen schilderten, dass vor allem hohe Gebäude, Kirchen und Türme Schaden nahmen, Primärschäden. 11 Holz- und Fachwerkbauten wurden degen eher Opfer der Brände, die an verschiedenen Stellen ausbrachen und die mehr zerstört haben sollen als das Beben selbst, Sekundärschäden. 12 Außerdem sei der durch Trümmer aufgestaute Pirsig über die Ufer getreten und hätte weiteren Schaden angerichtet. 13 Kleinere Nachbeben traten am nächsten Tag und in den folgenden Monaten auf. Diese Beschreibungen von Zeitzeugen und späteren Chronisten können durch archäologische und bauhistorische Befunde ergänzt werden. Abbildung 4, Basel, Altstadt mit Vorstädten. Dendrochronologisch datierte Baumaßnahmen vor 1356, Umzeichnung des ältesten Katasterplans von 1858 bis 60, rot gekennzeichnet die noch heute erhaltenen Bauten. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben-Feuerwasser und andere Katastrophen 5 Abbildung 5, Basel, Altstadt mit Vorstädten. Dendrochronologisch datierte Baumaßnahmen zwischen 1356 und 1370. Abbildung 6, Basel, Altstadt mit Vorstädten. Dendrochronologisch datierte Baumaßnahmen zwischen 1371 und 1410. Bauen und Bauten vor und nach dem Beben. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben-Feuerwasser und andere Katastrophen 6 Eine ganze Reihe von Basler Gebäuden stammt noch aus der Zeit vor dem Beben und wurde demnach gar nicht oder nur leicht beschädigt. Abbildung 4. Diese Häuser finden sich vor allem auf dem Münster, Peters- und Leonhardsberg, wo Bauten der Oberschicht dominieren, aber auch in den durch Handwerker und Krämer geprägten Vorstädten, wie in der Steinen- und St. Johannsvorstadt sowie in Randlagen Kleinbasels. Die 1356 bis 1370 datierten Gebäude in Basel stammen aus der Wiederaufbauphase nach dem Beben 1356. Abbildung 5. Aber nicht jedes damals errichtete Haus muss ein Wiederaufbau gewesen sein. Die Schäden bzw. die dokumentierten Baumaßnahmen konzentrieren sich auf die Hangkante zum Rhein, am Spallenberg und in der Talstadt sowie bei Sakralbauten und anderen hohen Gebäuden. Die Bauten, an denen zwischen 1370 und 1410 gebaut wurde, Abbildung 6, müssen keinen unmittelbaren Bezug mehr zum Erdbeben aufweisen. Im Folgenden sollen einige Beispiele für Baumaßnahmen bald nach 1356 vorgestellt und interpretiert werden. Der Kohleihof, erhalten und doch erneuert der Adelshof, benannt nach einem Eigentümer im 16. Jahrhundert, umfasste ein großes Areal an der Petersgasse. 14 Das Hauptgebäude stand weit abgerückt von der Straße nahe der inneren Stadtmauer des 13. Jahrhunderts. Erst nach Abbruch der Mauer 1805 wurde die Hauptfassade zum Petersgraben ausgerichtet. Abbildung 7. Kern des Anwesens ist ein dreigeschossiger, freistehender Steinbau mit Eckquadern, der um 1293 errichtet wurde. Er bildet die nördliche Hälfte des heutigen Haupthauses. Petersgraben 5. Beim Bau nutzte man die älteste Stadtbefestigung Basels, die sogenannte Burkhard Sieci Stadtmauer aus dem späten 11. Jahrhundert, als Fundament der Rückfassade. Abbildung 8. Abbildung 7, Basel, Kohleihof, Petersgraben 5-7. Ansicht des Hauptgebäudes vom ehemaligen Stadtgraben aus. Linke, nördliche Hälfte um 1293 erbaut, 1364 neues Dachwerk und Erweiterung um südliche Hälfte. Umbau und Fassadenerneuerung nach Hausteilung und Abbruch der Stadtmauer. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben, Feuer, Wasser und andere Katastrophen 7 Abbildung 8, Basel, Kohlerhof. Schnitt durch das Hauptgebäude, nördliche Hälfte, und die ehemalige Stadtmauer mit Graben. Abbildung 9, Basel, Kohlerhof. Dachwerk von 1364, Förstständer und stehender Stuhl im zweiten Dachgeschoss. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben, Feuer, Wasser und andere Katastrophen 8 Das Basler Beben scheint dem Haus wenig geschadet zu haben, jedenfalls fanden sich keine Mauerrisse oder Brandspuren. Dennoch wurde das gesamte Dach um 1364 erneuert, Abbildung 9. Gleichzeitig hat man das Hausvolumen verdoppelt, indem man es in gleicher Breite und Höhe nach Süden erweiterte. Dieser neue Hausteil, heute Petersgraben 7, wurde unterkellert. Die Balkenlager im Untergeschoss und die Dachbalken können in die gleiche Zeit wie das Dach über der nördlichen Haushälfte datiert werden. Das Gebäude wurde also mitten im Wiederaufbau nach dem verheerenden Beben beträchtlich vergrößert und modernisiert. Offensichtlich wollte man nicht abseits stehen bei der durch die Katastrophe nötig gewordenen Stadterneuerung. Die von der Straße abgerückte Lage, die Größe von Haus und Parzelle, die Stufengiebel an beiden Schmalseiten und eine bemalte Fassade betonten den adligen Charakter des Hauses. Bauherr war möglicherweise die seit dem 13. Jahrhunderts in Basel ansässige Familie von Behrenfels. Zumindest wird Junker Lütold von Behrenfels 1426 als erster Eigentümer namentlich genannt. Das Waldshuter Haus, zerstört und neu erbaut. Das Eckgebäude zum Waldshut liegt an der unteren Rheingasse, einer der mittelalterlichen Hauptstraßen Kleinbasels und nahe an der Rheinbrücke. Damit befand es sich im Mittelpunkt des sich im 13. Jahrhundert zu einer eigenständigen Stadt entwickelnden Minderen Basels. Im späten 13. Jahrhundert entstand auf dem Grundstück ein in Stein und Holz errichtetes Gebäude. 15. Teilweise erhalten hat sich von ihm ein mehrgeschossiges und unterkellertes Steingeviert, das heute das hintere Hausdrittel bildet. Abbildung 10. Seine Mauer bestanden aus Wacken, Rheingeröll und Bruchsteinen. Zur Straße vorgelagert war ihm ein wohlhölzerner Bauteil. Abbildung 10, Basel, Haus zum Waldshut, untere Rheingasse 12. Wiederaufbau 1357, hellblau, rückseitig Steinkerne des 13. Jahrhunderts, dunkelblau und grau, straßenseitig wohl ehemals Holzbauten. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben, Feuer, Wasser und andere Katastrophen 9 Abbildung 11, Basel, Haus zum Waldshut. Rückseitiger Steinbau mit Brandspuren, 13. Jahrhundert, und Wiederaufbau 1357. Abbildung 12, Basel, Haus zum Waldshut. Trennwand von 1357 im rückseitigen Steinbau, Blick zur Straße im Hintergrund. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben, Feuer, Wasser und andere Katastrophen 10 Das Gebäude scheint einem Schadensfeuer zum Opfer gefallen zu sein, Mauer und Putz des Steinkerns waren auf der zur Straße gerichteten Seite brandverfärbt, Abbildung 11. Dort scheint der hölzerne Bauteil gebrannt zu haben, im Kleinbasler Stadtbrand 1354 oder in einem durch das Erdbeben 1356 ausgelösten Feuer. Dass aber auch die freistehenden Steinmauern im Obergeschoss vollständig und im Erdgeschoss teilweise kollabierten, spricht für einen Erdbebenschaden. Auch das Datum des Wiederaufbaus deutet darauf hin, 1357 ließ der Kaufmann Johann Hügelin von Laufen das Haus wieder errichten. Unter Einbezug der Brandruine entstand damals ein großes, nun weitgehend steinernes Haus. Zwei breite Tore führten von der Rheingasse in einen geräumigen, ebenerdigen Saal, wohl Verkaufsraum und Lager. Das hintere Hausdrittel, der Hof und die Obergeschosse waren durch Längswände zweigeteilt. Abbildung 12. Im ersten Stock befanden sich zwei Wohnungen mit spiegelbildlich angelegter Stube, Küche und Treppe. Löcher in der Straßenfassade führten den Rauch über die Stubendecken nach draußen. Das neue Mauerwerk wies nun erstmals auch einzelne Backsteine auf. Die Etage darüber war in Fachwerk ausgeführt. Abbildung 13, Basel, Haus zum Wildenstein, Spallenberg 18. Rekonstruktion der Straßenfassade des Doppelhauses mit hohem Erdgeschosszugang und Rauchlöchern über den Stuben im ersten Obergeschoss. Johann Hügelin hatte die Hausruine 1357 vom Basler Domkapitel erworben. Zuvor war er Teilhaber am Haus zum Wildenstein, Spallenberg 18, gewesen. Diese Häuserzeile war im Erdbeben und dem folgenden Brand vollständig zerstört worden. Erst 1361 baute man es wieder auf, interessanterweise auch als Doppelhaus mit breiten Eingangstoren und straßenzeitigen Rauchlöchern über dem ersten Obergeschoss. Abbildung 13.16 Hügelin scheint von dem schwer durch Beben und Brand betroffenen Spallenberg nach Kleinbasel ausgewichen zu sein, wo das Eckhaus an der Hauptstraße offensichtlich deutlich schneller wieder aufzubauen war. Im Zusammenhang mit der Wohnungsnot nach der Naturkatastrophe ist zu fragen, ob diese zu einer besonderen Verbreitung von Doppelhäusern geführt hat. Bisher sind nur wenige Beispiele für diesen Bautyp untersucht worden, neben den Häusern zum Waldshut und zum Wildenstein ist noch das Haus zum Kleinen und Großen Saarberg, Schneidergasse 4-6, zu nennen. 17 urkundlich sind weitere Doppelhausnamen überliefert, allerdings kennen wir ihre bauliche Gestalt nicht. https://www.beerlstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben/Feuerwasser/und-andere-Katastrophen 11 Abbildung 14, Basel, Münster. Giebelseite des nördlichen Querhauses mit Bauphasen, violett, bis 1226, rosa, Notsicherung nach dem Beben 1356, blau, Wiederaufbau um 1400, gelb, Reparaturen 16.20. Jahrhundert. Das Münster, teilzerstört und teilerneuert am Basler Münster, sind an vielen Stellen Spuren der Erdstöße zu erkennen, besonders gut am nördlichen Querhaus, Abbildung 14.18 unterhalb des nicht mehr kreisrunden Glücksrads sind verklammerte Risse erkennbar, oberhalb fand sich eine romanische Spolie, demnach wurde das Mauerwerk hier erneuert. Die Befunde lassen sich so zusammenfassen: Bei dem spätromanischen, um 1220 errichteten Querhaus 19 stürzte 1356 das Giebelfeld ein. Erhalten blieb die Fassade zwischen den beiden Strebepfeilern mit einem nun gestauchten Rundfenster. Auch die freistehenden Teile der damals 5 Türme und die Gewölbe kollabierten. Nach dem Beben wurden die Mauerkronen notdürftig gesichert, unter Wiederverwendung von romanischen Werksteinen. Abbildung 15. Balkenauflage belegen ein Notdach über dem Querhaus. Der Hochaltar wurde bereits 1363 neu geweiht und gleichzeitig ein Chorgestühl eingebaut. 20. Dies dürfte in einem notdürftig wiederhergestellten Chorbereich mitten in einer Baustelle erfolgt sein. Um 1400 erfolgte der vollständige und vergrößerte Wiederaufbau und die erneute Einwölbung des Querhauses. Abbildung 16. https://www.beerlstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben/Feuerwasser/und-andere-Katastrophen 12 Abbildung 15, Basel, Münster. Ansicht von Nordosten mit Kennzeichnung der erhaltenen, blau, und der nach 1356 wieder aufgebauten Bauteile, kolorierter Druck von IK, 1885. Abbildung 16, Basel, Münster. Chor und Querhaus von Nordosten mit spätromanischen und gotischen Bauteilen. https://www.beerlstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben/Feuerwasser/und-andere-Katastrophen 13 Abbildung 17, Basel, Münster. Südseite der Vierungskrypta. Drei der nach dem Erdbeben von 1356 an den Wandseiten eingefügten spätgotischen Wandpfeiler. Die Fundament- und Sockelzone sowie die Blendmauer mit den erhöhten Fugengraten stammen aus frühromanischer Zeit. Die aus dem frühromanischen Münster weitgehend übernommene Kryptenanlage wurde im Beben ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Herabstürzende Trümmer des Chors und des Vierungssturms zerstörten sowohl die Ost- wie auch die Vierungskrypta. Der Wiederaufbau der ehemals durch 12 Stützen gegliederten und mit einem Mörtelgussboden versehenen Vierungskrypta erfolgte teilweise nach einem neuen Schema. Zwischen zwei breite Seitenschiffe fügte man nun ein schmales Mittelschiff ein und an den Kryptawänden wurden Wandpfeiler aufgeführt, sodass der Raum nun über 6 freistehende Pfeiler verfügte. Abbildung 17. In der Ostkrypta sind die 4 zentralen Pfeiler wohl ersetzt worden. Die Gewölbe beider Krypten waren bereits 1363 neu aufgeführt. Der ehemals nach oben offene Kryptaumgang wurde ebenfalls überwölbt. Spätestens beim Bau des 1381 geweihten Lettners musste die Westtreppe, die von der Vierungskrypta ins Langhaus geführt hatte, geschlossen werden. Die Zugänge zur Krypta, die neu mit einem Tonplattenboden ausgestattet worden waren, erfolgten nun von Norden und von Süden her über breit ausladende Treppen. Damit waren die Baumaßnahmen an der Krypta abgeschlossen. https://verallstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben, Feuer, Wasser und andere Katastrophen 14 Abbildung 18, Basel, Lohnhofeckturm. Lebensbild des Zustands nach dem Erdbeben von 1356. Abbildung 19, Basel, Lohnhofeckturm. Umzeichnung der Nordmauer des Turmsockelgeschosses mit Schrägverlauf in der Abbruchstelle. https://verallstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben, Feuer, Wasser und andere Katastrophen 15 der Lohnhofeckturm, im Lohnhof 7, zerstört und wieder aufgebaut der um 1070-80 durch Bischof Burkhard von Fennes veranlasste Stadtmauerbau umfriedete das linksrheinische Basel erstmals mit einer umfassenden Befestigung. Die Stadtmauer war mit einer nicht bekannten Anzahl vorspringender Rechtecktürme versehen. Zwei davon, der sogenannte Lohnhofeckturm und der Eckturm beim Teufelhof, sind sicher bekannt, weitere sehr wahrscheinlich. Punkt 21. Die Rechtecktürme waren bereits in der ursprünglichen Planung der Stadtmauer vorgesehen und stellen, soweit bekannt, keine späteren Anfügungen dar. Punkt 22. Der Lohnhofeckturm schützte die über den Kohlenberg abfallende Flanke zwischen dem Birsigeinlass und dem Leonhardsgraben. Als zwischen 1200 und 1250 nur wenige Meter entfernt und der Linie der Burkhardtschen Mauer folgend die sogenannte innere Stadtmauer errichtet wurde, integrierten die Bauplaner den ehemals vorspringenden Turm bündig in die neue Stadtmauerfassade. Das Erdbeben von 1356 beschädigte den Eckturm schwer. Abbildung 18. Die Abbruchstellen sind im Erdgeschoss des Turms heute noch gut ablesbar. Das Mauerbild zeigt eine schräg verlaufende Abbruchstelle des älteren, einheitlich gemauerten Mauerwerks des 11. Jahrhunderts, so dass angenommen werden kann, dass Teile der Außenmauern in den Stadtgraben weggekippt waren. Abbildung 19. Dementsprechend lässt sich die ehemalige Höhe des Turms heute nicht mehr rekonstruieren. Die dendrochronologischen Daten der Erdgeschossbalken zeigen, dass man sich anscheinend sehr zügig um den Wiederaufbau kümmerte. Das Holz wurde 1358 geschlagen. Das unregelmäßige Mischmauerwerk mit vereinzelten Backsteinen oberhalb der Abbruchstelle weist deutlich ins 14. Jahrhundert. Punkt 23. Abbildung 20, Basel, Teufelhof. Lebensbild: Niederlegung und Unterfindung des Teufelhofturms während des Baus der inneren Stadtmauer mit Graben und Kontermauer, vor 1250. Im Hintergrund die Leonhardskirche und der Lohnhofeckturm. https://verallstyle.ch/2019/03/04/Erdbeben, Feuer, Wasser und andere Katastrophen 16 der Stadtgraben im Teufelhof, Heuberg 30-32, Schuttentsorgung nach dem Beben weniger als 200 Meter nordwestlich des Lohnhofeckturms, ebenfalls am Leonhardsgraben, liegt der Teufelhof, wo eine vergleichbare Ausgangslage anzutreffen ist. Neben einem ebenfalls vorspringenden rechteckigen Turm, der heute in das Gebäude integriert und zugänglich ist, sind aufgehende Reste der Burkhardtschen Stadtmauer und der bündig anschließenden den inneren Stadtmauer erhalten. Die Baugeschichte unterscheidet sich jedoch von derjenigen des Lohnhofeckturms. Der Turm wurde anlässlich des Baus der inneren Stadtmauer in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts weitgehend niedergelegt und die unteren Fundamentbereiche aufwendig unterfangen und neu aufgemauert. Abbildung 20. Dies war notwendig, da die innere Stadtmauer einen Stadtgraben besaß, dessen Sohle tiefer lag als die Unterkante des alten Turmfundaments. Punkt 24. Abbildung 21. Fund aus der Verfüllung aus dem Stadtmauergraben vor dem Teufelhof. Außen grün glasiertes Dreibeingefäß, Leonhardsgraben 47, erste Hälfte 14. Jahrhundert, Inf. Nummer 1985, 10.1171. Abbildung 22, Fischmark 3, Ensemble von Keramikfunden aus dem 14. Jahrhundert, Inf. Nummer 1928.2498, Inf. Nummer 1928.2506, Inf. Nummer 1928.2500, Inf. Nummer 1927.190, Inf. Nummer 1927.194, Inf. Nummer 1927.192, Inf. Nummer 1928.2508. Inf. Nummer 1928.2503. Inf. Nummer 1927.199. https://beeilstall.ch/2019/03/04/Erdbeben-Feuer-Wasser-und-andere-Katastrophen 17. Das Erdbeben hat den Turm wohl nicht beschädigt. Aufschlussreich sind hier die Funde aus dem Stadtgraben. Mit dem Bauabschluss der sogenannten äußeren Stadtmauer, 1362 bis 1398, wurden die älteren Stadtbefestigungen wehrtechnisch obsolet und die Stadtgrabenareale konnten, oft als Gärten oder zur Tierhaltung, umgenutzt werden. Bis dahin gab es eine Reihe von Verboten, die verhindern sollten, dass Siedlungsabfälle in den Stadtgraben entsorgt wurden. Im Teufelhof lässt sich diese allmähliche Verfüllung des Stadtgrabens gut nachvollziehen. Bei Ausgrabungen im Jahr 1985 zeigten sich im Profil mindestens drei klar voneinander trennbare Phasen. Zuunterst ließ sich der Bauhorizont der Stadtmauer, der Kontermauer und des Stadtgrabens fassen. Darüber lag eine Schicht des frühen 13. Jahrhunderts, die vermutlich mit den Umgebungsarbeiten nach dem Bau der Wehranlage in Zusammenhang steht. Die Schicht war eher fundarm, was mit den genannten Verboten zusammenhängen dürfte. Darüber folgte schließlich eine äußerst fundreiche, etwa 80 cm mächtige Schicht mit Brandschutt, Keramik, wenig Glas und kaum Metallfragmenten. Die Funde datieren in das späte 13. und in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, Abbildung 21. Diese zweite Phase wurde mit den Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben in Zusammenhang gebracht. Darüber folgen dann fundarme Schichten, die zu einer letzten Phase im Übergang zur Gartennutzung gehören könnten. Punkt 25 Abbildung 23, Aquamanile, Gerbergasse 28, 14. Jahrhundert. Beim Gießgefäß aus Keramik in Gestalt eines Widders sind die Beine abgebrochen. Die Einfüllöffnung liegt am Hinterkopf, das Maul dient als Ausguss. Graue, körnige Keramik mit heller olivfarbener bis gelb-BER Glasur, Inf. Nummer 1935.222. Grabungen im Haus Fischmarkt 3 und Gerbergasse 28, Brandschutt aus dem 14. Jahrhundert. Ein weiterer Fundort, der allenfalls mit dem Erdbeben in Zusammenhang steht, liegt am Fischmarkt 3. Die Dokumentation der Ausgrabung von 1927 ist spärlich. Aufgedeckt wurde im Keller des Hauses zum Helm ein Aquamanile sowie mehrere stark verbrannte Ofenbestandteile, die alle in die Zeit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts datieren, Abbildung 22. Sie lagen offenbar in einer massiven Brandschutzschicht, was die Ausgräber dazu veranlasste, sie mit dem Erdbeben oder dem nachfolgenden Brand in Zusammenhang zu stellen. Punkt 26 https://beeilstall.ch/2019/03/04/Erdbeben-Feuer-Wasser-und-andere-Katastrophen 18 ebenfalls aus einer Altgrabung. Diesmal aus dem Jahr 1935, stammen die Aussagen zum Abbruch der Liegenschaft an der Gerbergasse 28. Arbeiter fanden in einem mit Brandschutt verfüllten Keller Ofenkacheln und Gefäßfragmente. Unter diesen Funden befand sich ein olivfarben glasiertes Gießgefäß in Gestalt eines Widders, Abbildung 23. Es war Wirtsgesellschaft mit drei unglasierten Ofenkacheln aus dem späten 13. Jahrhundert, Fragmenten von mehreren Töpfen, zwei Lämpchen und einem Standsteinmörser mit zwei Menschenköpfchen aus dem 14. Jahrhundert. Auch diese Fundstelle könnte in Zusammenhang mit dem Erdbeben oder dem nachfolgenden Brand stehen. Punkt 27 Die Häuser Andreasplatz 712, Neupatzerlehrung nach Brand am hinteren Andreasplatz, der wegen der dort ansässigen Krämer und Kaufleute auch unter den Krämern genannt wurde, war das Zentrum der Gewürzhändler. Die Safranzunft hatte dort ihre 1345 belegte Trinkstube. Erhalten haben sich auch der Hausname zum MBER bzw. der Gassenname im Bergeslein. Weitere öffentliche Einrichtungen ließen sich als Badstuben identifizieren. Insgesamt ergibt sich das Bild einer dicht bebauten Innenstadtzone. Als 1983 Ausgrabungen in den Gebäuden am hinteren Andreasplatz durchgeführt wurden, konnte man die Chronologie der Bebauung rekonstruieren. Auffällig ist, dass dabei eine markante Zäsur festgestellt wurde. Eine rund einen Meter dicke Brandschutzschicht überdeckte die Gebäudegrundrisse des 11. bis 14. Jahrhunderts. Die darüber liegenden Baulinien orientieren sich nun nicht mehr an der Vorgängerbebauung. Punkt 28 Die Schutzschicht enthält reichhaltiges F.